Willkommen zum Powerful Me Podcast mit Lisa Pertagnol.
Leander Greitemann ist Autor, Speaker und Coach. In seinem Buch Unfuck Your Mind schlägt er einen Perspektivwechsel vor für mehr Lebenslust und Leichtsinn. Was das mit Jodeln im Park zu tun hat und welche Lifehacks er sonst noch empfiehlt, das erfährst du hier im Powerful Me Podcast. Viel Spaß dabei! Hallo Leander und willkommen zum Powerful Me Podcast.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Leander, du machst ja viel, um das mal so zu sagen. Also du bist Autor, du bist Speaker und jetzt ganz neu auch Coach. Erzähl uns doch mal kurz, ja kurz ist immer gut gesagt, ne? Aber so in groben Zügen, wie du zu der Person geworden bist, die du heute bist.
Sehr gut. Ja, er sagt dem Speaker, er soll keine zu große Rede halten. Ich versuche mein Bestes. Um das direkt auf eine philosophische Ebene zu heben, die Frage. Ich bin auf jeden Fall nicht der geworden, der ich bin, indem ich irgendwas richtig geplant hätte. Also all das, wo ich jetzt stehe, wie ich das mache, wie ich hier hingekommen bin, war nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, boah, ich will unbedingt diese Person werden und deswegen mache ich jetzt A, B, C, D und dann mache ich E und dann erreiche ich das und dann mache ich das. Also es ist mit so vielen Zufällen verbunden und vor allem aber immer wieder einfach den Einladungen des Lebens folgend und mit dem zu gehen, was sich gerade irgendwie richtig anfühlt und nicht so sehr zu sagen, ich muss das tun, um dann das zu erreichen, weil dann kann ich glücklich sein. Das mal als, siehst du, da hast du direkt schon den ersten Vortrag bekommen auf eine einfache Frage. Ja, und also sicherlich prägend ist meine Kindheit auch schon gewesen. Also ich bin, meine Mom ist Yogalehrerin, auch ein sehr reflektierter Mensch und hat mich auch früh für die Bewegung begeistert, fürs Künstlerische, war selber Lehrerin, hat dann in dem Moment, wo sie Studienrätin war, alles hingeschmissen, ist mit meinem Dad auf Weltreise gegangen. Die waren bei den großen Gurus in Indien, haben da auch länger gelebt. Mein Dad war ganz viel auf spirituellen Reisen, selber auch Speaker, hochphilosophischer Mann, mittlerweile über 80 Jahre alt und einer meiner besten Freunde oder mein bester Freund, was sehr schön ist. Und wir sprechen sehr viel über lebensphilosophische Fragen und das seit immer. Und das ist extrem schön. Dadurch hatte ich eine Zeit lang mit meinem Anspruch, den ich natürlich hatte, kreativ zu sein, was Ungewöhnliches zu machen, war natürlich die Vorstellung, in eine ähnliche Richtung zu gehen wie mein Dad, erstmal nicht attraktiv, weil das für mich zu langweilig klang erstmal. Und dann habe ich aber in meinem Abi halt überlegt, was mache ich jetzt? Sport finde ich interessant, Musik finde ich interessant, Lebensphilosophie finde ich interessant, was mache ich damit? Ich werde kein Sportlehrer, ich werde kein Musiklehrer. Ich werde offensichtlich auch weder Sportler noch Musiker. Warum halte ich denn an diesem Gedanken so fest, ich darf nicht das machen, was mein Vater macht? Und habe dann zum Glück da direkt so einen Turnaround hinbekommen und gesagt, naja, ist genauso blöd, es nur deswegen nicht zu machen, wie nur es deswegen zu machen. Ist beides wahnsinnig unkreativ und engstirnig. Deswegen konnte ich mich dann von diesem Gedanken lösen und bin dann erstmal losgelaufen. Und das war auch immer der Gedanke, der dadurch hat sich auch nicht angefühlt, als würde ich in irgendwelche Fußstapfen laufen, weil ich einfach losgelaufen bin. Ich habe dann Soziologie, BWL, Philosophie studiert, habe parallel in Workshops ausgeholfen, aber eher mal so Kreativität, Unternehmenstrainings und so ein bisschen nicht ganz so philosophische Themen gemacht und das vor so mit um die 20 damit angefangen und mich selber halt weitergebildet und dann ist alles so Stück für Stück auf mich zugekommen.
Unter anderem eben ja auch dein Buch, über das wir heute ein bisschen sprechen möchten, Unfuck Your Mind. Wie kam es denn dazu? Wie kam dir denn die Idee zu diesem Buch?
Ja, es ist, das zieht sich weiter so durch. Ich habe dann, ja, das war vor einigen Jahren, habe ich einen Workshop gegeben in Bayern oder ein Seminar oder wie man das nennen will und da ging es auch um lebensphilosophische Themen, vielleicht noch nicht ganz so deep, wie ich mir das jetzt erlaube, noch so ein bisschen praktikabler. Ich habe das damals noch Brainpower genannt, diesen Workshop. Und damit es noch nicht ganz so lebensphilosophisch klingt und eher noch so ein bisschen Power ist da drin und Brain. Mhm. Und da habe ich auf jeden Fall meinen Verleger kennengelernt, den Bertram Schmidt-Friedrichs. Und der hat mich zum Essen eingeladen, weil er meinte, ach, was für ein Zufall, ich bin auch aus Mainz. Also wir treffen uns in Bayern. Er sagt, ich sag nicht immer, woher ich komme, aber da habe ich irgendwie gesagt, ah, wer kennt die Mainzer Kassiererin, weil ich da eine Anekdote drüber erzählt habe. Oder nicht, wer kennt die, sondern in Mainz gibt es eine Kassiererin, so habe ich es gesagt. Und dann hat er mich zum Essen eingeladen, mit seiner Frau zusammen, die mit ihm zusammen den Verlag Hermann Schmidt schmeißt. Und dann haben wir einfach gesprochen. Und dann meinen die so, ja, Herr Greitemann, das klingt alles so spannend, was Sie machen. Und das Seminar ist so toll, wir haben irgendwie Lust. Also wir können uns vorstellen, mit Ihnen mal zu gucken, ob Sie nicht auch ein Buch schreiben können. Und gesagt, ja, also Buch klingt hervorragend. Und das, der spannende Twist an dieser Geschichte ist, dass ich Jahre zuvor ein Buch in der Hand hatte von Frank Berzbach, Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Und ich hatte das in der Hand und dachte, boah, wie ist das denn designt? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. So können Bücher aussehen, so können sich Bücher anfühlen. Und hatte Jahre vorher gedacht, tatsächlich genau diesen Gedanken 1:1, wenn ich irgendwann mal ein Buch schreibe, dann soll sich das ungefähr so anfühlen und so aussehen und so eine Wertigkeit haben. Und ich habe erst im Prozess rausgefunden, dass dieses Buch in dem Verlag in Mainz herausgefunden wurde, wo mich der Verleger in Bayern auf einem Seminar angesprochen hat, ob wir nicht mal zusammen was essen wollen.
Also so gesehen kam also diese Gelegenheit zu dir, wenn man so will. Ne?
Zu 100%. Also ich habe in meinem Leben natürlich vieles getan, was das auch ermöglicht hat. Ja, ich habe extrem viel Hip-Hop-Texte auswendig gelernt, auch selber geschrieben Hip-Hop-Texte und immer Freude an Sprache gehabt. Habe jetzt nicht wirklich irgendwie Blogs oder Texte oder sowas geschrieben, aber das Sprachspiel lag mir schon immer. Habe natürlich meine zig Vorträge und Seminare geschrieben, dadurch schon viele lebensphilosophische Themen in Strukturen gebracht und hatte auch immer, also mir war klar, dass ich irgendwann ein Buch schreiben will, aber ich habe es halt nicht forciert. Ich habe jetzt kein Manuskript geschrieben und bin von Verlag zu Verlag gelaufen. Und ich will nicht ausschließen, dass das nicht irgendwann passiert wäre. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann, wenn ich so, jetzt will ich aber wirklich ein Buch schreiben, dass es dann kommt. Aber es war nicht so, dass ich sagte, ich muss jetzt ein Buch schreiben, weil ich will in meinem Leben ein Buch geschrieben haben. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Sondern netterweise kam in diesem Fall das wirklich auf mich zu. Und klar, dann habe ich trotzdem Monate auf meinem Hintern gesessen und phasenweise mich gefreut und phasenweise geflucht. Aber es, am Ende war es ein total schöner Prozess und so natürlich perfekt.
Ja. Und rausgekommen ist ja einfach auch ein wirklich sehr schönes Buch, also was du gerade ja auch beschrieben hast. Bücher können auch so sein wie deines oder das ist einfach total schön gestaltet und trotzdem mit so einem coolen Workbook-Charakter. Also man nimmt ja wirklich direkt auch was mit. Das hat mir auch unheimlich gut gefallen. Ich bin ja auch so ein Buchmensch. Ich komme ja auch vom Buch, vom Kinderbuch allerdings. Weshalb ich aber diese Art von Buch halt noch viel cooler finde, weil das eben so ein bisschen interaktiver ist und man einfach auch über die Haptik so ein bisschen angesprochen wird, weil das halt hochgeprägt ist. Es hat bunte Seiten und so. Also das finde ich einfach auch total nett gemacht. Und es geht ja auch, eigentlich ist das Buch ja genau so gestaltet wie der Inhalt, um den es geht, nämlich eben um Perspektivwechsel, wie du es schreibst, ne, für mehr Lebenslust und Leichtsinn. Und ich fand ein Kapitel auch besonders spannend, da geht es um die Gedanken. Und du sagst, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Und ich grübele da immer noch so ein bisschen drüber nach, weil ich mich frage, es gibt ja auch die andere Richtung derer, die dann sagen, ja, positiv denken und so. Und heißt das dann, man soll nur nicht negativ denken und positive Gedanken, wenn ich mich mit denen sehr identifiziere, ist das okay oder das Richtige oder Gute? Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz oder mich noch mal kurz auch aufklären an der Stelle, wie du das meinst.
Sehr gern, sehr gern. Also weil das finde ich auch ein wirklich schönes Thema und ich habe das Gefühl, dass auch manchmal dazu Verkrampfungen führt, wenn so eine Zwanghaftigkeit ins positive Denken kommt. Also an sich, wann immer ich die Gelegenheit habe, mir eine positive Geschichte über etwas zu erzählen oder wenn ich die Möglichkeit habe, zwischen einer stressigen Geschichte über eine Sache und zwischen einer positiven Geschichte zu entscheiden in meinem Kopf. Also wenn ich denke, oh, das ist richtig schlecht gelaufen oder das ist richtig gut gelaufen und beides scheint mir gleich wahr und ich kann mir eine aussuchen, würde ich mich immer für die gute entscheiden. Ich bin ja nicht wahnsinnig. Also wann immer es mir gelingt, einen positiven Gedanken zu haben, nehme ich den. Aber dieses Zwanghafte und dieses auch, ich finde, Selbstverantwortung zu übernehmen fürs Leben und für die Gedanken ist ein guter erster Schritt. Aber dann diesen Anspruch zu haben, nur noch tolle Gedanken zu haben und jedes Mal auch in so eine Selbstverurteilung zu gehen, wenn man mal aufsteht und einfach schlechte Laune hat. Und das kenne ich auch von mir, obwohl ich mich seit Ewigkeiten ja damit auseinandersetze, darüber rede. Und wenn ich dann jetzt noch den Anspruch hätte, dass ich als Trainer und Autor und Coach sowieso das gar nicht darf, da könnte ich mir eine ganze Woche versauen, nur darüber, dass ich einen Morgen aufgestanden bin und eine schlechte Laune hatte. Weil ich müsste ja, also wenn ich das schon nicht hinkriege, wie sollen das denn jemals meine Coaches lernen? Yeah. Wie soll das jemand lernen? Und ich finde eigentlich bei Epiktet gibt es einen ganz schönen Satz dazu. Ich versuche ihn zumindest sinngemäß zu landen. Und das ist, Sache des Unwissenden ist es, andere für sein Missgeschick anzuklagen. Sache des Anfängers in der Weisheit oder der Anfängerin ist es, sich selbst für sein Missgeschick anzuklagen. Und Sache des Weisen ist es, weder den anderen noch sich selbst anzuklagen. Und das ist für mich auch so die Evolution. Also erstmal anzuerkennen, dass meine negativen Gedanken nicht alternativ, also anzuerkennen, dass man auch andere Gedanken haben kann und dass ich an meinen Gedanken leide, ist ein super erster Schritt. Und sich dann auch mal wirklich zu fragen, ich nenne das ja horizontale Perspektivenwechsel, könnte ich das nicht auch positiv sehen? Und mal sich einfach nur zu fragen, stimmt das? Ist das wahr? Ist das wahr, dass ich jetzt ruiniert bin, weil Corona da ist? Und sich das erstmal anzugucken. Und wenn mir dann ein positiver Gedanke einfällt, ist doch super. Tag gerettet, Leben gerettet, Happy End, fantastisch. So leicht geht das aber häufig nicht. Einfach nur, vor allem, wir bleiben dann ja auf der Ebene des Denkens und dann fangen auf einmal verschiedene Persönlichkeiten in unserem Kopf an zu diskutieren und der eine ist schlecht gelaunt und der andere sagt, du darfst nicht schlecht gelaunt sein und verurteilt diesen anderen Teil in uns. Mhm. Das wird dann zu so einer schizophrenen Angelegenheit. Und darüber erfahrungsgemäß, und das ist ja sowieso immer meine Einladung, das immer selber auszuprobieren, aber erfahrungsgemäß wird es dadurch nicht besser. Also wenn wir dann noch anfangen, uns zu verurteilen, also im Widerstand gegen die negativen Gedanken zu sein, wird es in der Regel schlimmer. Im Englischen ist es so schön in diesem Satz zusammengefasst, Resistance leads to persistence, also zur Persistenz, dass es weiter anhält. Also wenn ich etwas besonders wenig haben möchte, wenn ich im besonders starken Widerstand darin bin, funktioniert unser Verstand eher so, dass es besonders lange bleibt. Und andersrum, wenn ich einen positiven Gedanken denke und den unbedingt behalten will und mich darauf fokussiere und sage, du musst doch bleiben, ich will dich und den anderen will ich nicht, aber dich will ich, ist die Gefahr, dass er besonders schnell wieder weggeht, weil ich dann denke, oh, ich glaube, jetzt ist er schon weg, oh nein. Und dann und dann die Erwartung, das geht dann nochmal eine Ebene hinaus, aber die Synapse hatte ich gerade auch dazu, dann die Erwartung, dass dann bestimmte Dinge uns positive Gedanken bescheren und wir uns dann versuchen, auch da so richtig reinzusteigern. Wenn ich das dann erreicht habe, dann geht es mir gut und ich freue mich schon auf den Moment. Ich habe mal mit einer Autorin gesprochen, die meinte, sie hätte sich während ihres kompletten Buchschreibens nur auf den Moment gefreut, endlich ihr eigenes Buch in der Hand zu haben. Die hatte sogar noch Illustrationen damit drin, auch ein ganz schönes Buch. Und die hat die Erwartung so hochgeschraubt, also dieses Festhalten, ne, dann muss ich aber was Positives denken, dass dieser Moment, wo sie ihr Buch in der Hand hatte, fast zum traurigsten dieses gesamten Prozesses wurde. Nicht, weil das Buch blöd war, sondern weil das Gefühl sich nicht eingestellt hat. Sie stand da und hat gesagt, wann kommt es denn, dieses magische Gefühl? Wo ist es denn? Und es kam nicht. Und so wurde aus dieser Situation, die eigentlich schön hätte sein können, der Druck fällt ab, das Buch ist fertig, es ist schön geworden, wurde zu so einer Sinnkrise so, dafür habe ich das jetzt alles gemacht?
Also für einen Frustmoment dann, ne?
Für einen Frustmoment habe ich mir jetzt wochenlang, ich habe das doch alles dafür gemacht. Und das ist auch dieser Um-zu-Modus, in dem ich im Kapitel Morgen lebe ich im Jetzt versprochen schreibe, in dem wir uns dann manchmal verlieren, dass wir die Dinge tun, um was zu erreichen. Und das werden auch die meisten kennen, die hier zuhören, dass wenn wir was erreichen, ist das vielleicht kurz ein schönes Gefühl, aber dann, zum Teil arbeiten wir ein halbes Jahr auf etwas hin und dann hält dieses Gefühl nur für so eine lausige Stunde. Und denkt, sag mal, dafür jetzt? Also dafür habe ich jetzt ein halbes Jahr mich aufgeopfert. Und das ist ja total schön, auf was hinzuarbeiten. Und auch, ich habe ja eine riesige Freude daran, Dinge zu bewegen, ein Buch zu schreiben oder irgendwelche Vorträge bis ins kleinste Detail vorzubereiten, zu überlegen, durchzuhören und dann doch im Moment des Tuns dann doch mit dem zu gehen, was kommt. Aber und der einzige Unterschied, den ich versuche zu kultivieren, ist, nicht zu denken, dass ich dann im Moment, wenn ich das Buch in der Hand habe, in dem Moment, wo ich den Vortrag halte und die Standing Ovations kommen, dass ich es dafür gemacht habe, sondern ich versuche, jeden einzelnen Schritt entlang des Weges lebens- und liebenswert zu machen.
Ja.
Und nehme all die Erfolge im Außen, nehme ich gerne mit, aber versuche das wirklich auf den Kopf zu drehen. Und das ist gar nicht so leicht, dieser westlichen Konditionierung, der wir da unterliegen, zu entkommen und sich davon loszumachen, dass man irgendwas erreichen muss in diesem Leben, um ein sinnvolles Leben gelebt zu haben. Dass man 1000 Menschen bewegt und einen Nachhall und am besten noch in den Zeitungen und berühmt und beliebt. Und dann guckt man sich die Berühmten und Beliebten an und das sind meistens ganz tragische, gescheiterte, Drogenabhängige, in unsteten Beziehungen lebenden, mit den Kindern verstrittenen, armen Menschen, die sich das nicht so gedacht haben, als sie über Jahrzehnte hart gearbeitet haben, um da zu landen.
Ja, also so gesehen könnte man ja fast behaupten, dass dieses ganze Thema Vorfreude, das ist ja auch wirklich sehr in unseren Köpfen und unseren Herzen. Ne? Dieses Thema Vorfreude ist die schönste Freude. Also man könnte ja eigentlich auch sagen, das ist ja das Beknallteste, was ich im Prinzip machen kann, ne? Weil das eben gleichzeitig auch so einen Druck erzeugt, dann eben, wenn der Moment da ist, erstens, du musst ihn genau abpassen. Weil was nützt dir die Vorfreude, wenn du dann den Moment verpasst, ne? Ja. Und dann zweitens, eben wie du gerade sagtest von der Autorin, dann ist es so und du fühlst dich doch gar nicht besonders toll oder besonders erleichtert oder was auch immer. Also dann
und
ist es ja
dann
wirklich
frustriert.
Ja, und dann bist du auch noch zusätzlich frustriert, ne? Obwohl du eigentlich auf was Positives ja so hingeackert hast, wirklich. Und das ist ja auch so ein bisschen der Grundtenor deines Buches, dass du sagst, okay, Leute, ein Ziel, das ist ja nicht verkehrt generell, aber guckt auch links und rechts des Wegs. Wenn euch irgendwas passiert, wenn Gelegenheiten sich auftun, wenn ihr euch nochmal ausprobieren wollt, damit euch eben gute Momente nicht verloren gehen.
Total, total. Also zwei Gedanken. Die Vorfreude an sich ist natürlich nicht das Problem, weil es ist ja erstmal nur eine Freude, würde ich sagen. Also die jetzt per se verdammen oder, also das meintest du, glaube ich, auch nicht, aber also sozusagen jetzt nicht zu sagen, oh, ich freue mich gerade auf was kommt, das darf ich jetzt nicht haben, weil nachher bin ich dann so, dass es, also wann immer Freude da ist, ist doch schön, die beobachten. Aber dieses Entsagung üben oder zu sagen, ich muss da jetzt durch, damit ich dann irgendwann froh sein kann, was manchmal dann durch so eine Vorfreude noch irgendwie getriggert wird. Aber häufig ist diese Vorfreude ja noch nicht mal richtig eine Freude, sondern eher so, sondern nur bei so einem fiktiven, zukünftigen Moment. Und da wäre die Hypothese, die wieder jeder für sich überprüfen darf, dass das zu vielen Unstimmigkeiten und Unzufriedenheiten führt. Wir haben jetzt so eine kleine Schleife, das war meine Schuld, gemacht. Ich muss mal gerade prüfen, ob ich deine Ursprungsfrage schon komplett beantwortet habe.
Ja, mit dem positiven Denken. Doch, das macht auch überhaupt nichts. Also lass dich nicht abhalten.
Ja, sehr gut.
Ich kann dir sehr gut folgen.
Okay, perfekt. Und also die Idee ist dann, nochmal, um das vielleicht auf eine Ebene praktischer oder noch eine praktischere Ebene zu heben. Die positiven Gedanken genauso wahrzunehmen und zu sagen, ach schön, ne, heute fühle ich mich gut an. Und wenn ich einen wirklich stressigen Gedanke habe, der immer wieder kommt, kann ich mich ruhig fragen, ist das wahr? Macht das wirklich, ist es so schlimm, wie ich mir das einrede? Ist es wirklich so? Und kann das dann erstmal auf der rationalen Ebene auch so ein bisschen bearbeiten und mir mal, vielleicht rede ich auch mit Freunden und höre mir mal eine andere Perspektive an und gucke, ob man nicht auch positiver da drauf gucken kann, weil wir ja im Endeffekt nicht an den Dingen leiden, sondern an unserer Perspektive auf die Dinge. Und wenn wir da andere Perspektiven bekommen von externen, ist das manchmal sehr hilfreich, weil ich glaube, das kennst du auch von dir. Bei anderen sieht man das so gut, wenn die an ihrer Perspektive leiden und nicht an dem wirklichen Problem, besonders wenn sich zwei Freunde streiten und man ist so dieses dritte Rad am Wagen und spricht mit beiden und man stellt fest, sag mal, ihr seid beide, regt ihr euch über das Gleiche am anderen auf. Sag mal, merkt ihr das nicht? Also, wo die wirklich nur an ihrer Perspektive leiden und nur denken, der andere ist so und der sollte anders sein, aber gar nicht sehen, dass sie das gleiche Verhalten replizieren oder das völlig anders einordnen. Und bei anderen sieht man das sehr leicht und bei sich selbst übersieht man das häufig. Und da hilft es dann manchmal wirklich guten Freund, eine gute Freundin oder ein Coach oder sonst irgendwen, einen Priester, was weiß ich, zu finden, der einem vielleicht hilft, da aus dieser Perspektive rauszukommen und da auch eine andere Sicht zu bekommen.
Ja, da hilft halt manchmal einfach die Objektivität einer anderen Person, ne? Oder die
zumindest, also richtig objektiv ist die andere natürlich auch eben. Nicht, aber zumindest eine andere Perspektive. Ja. Und wenn die angenehmer ist, dann kann ich ja gucken, ob ich mir nicht lieber die nehme, mir immer die gnädigste Geschichte. Also das ist, finde ich, auch so, gerade wenn es um das Be- und Verurteilen von anderen Menschen geht, finde ich es immer super, erstmal sich die allergnädigste Version zu erzählen. Also wir neigen von unserem Verstand und auch von unserer Konditionierung häufig leider dazu, immer erstmal die schlimmste Variante. Der wollte mich über den Tisch ziehen. Das ist ein egoistisches Arschloch und überhaupt. Und der war noch nie nett zu mir. Und es gibt ja aber auch ganz viele andere Perspektiven auf dieses gleiche Verhalten. Und wann immer es mir gelingt, die gnädigste Perspektive einzunehmen und dann vielleicht auch mit dieser Grundhaltung dann wieder in den Austausch zu gehen, zu sagen, dieses eine, das hat mich wirklich irritiert, dieses Verhalten. Wie kam das denn dazu? Warum hast du denn mich nicht gefragt? Warum? Also und da wirklich ganz offen und neugierig in den Austausch zu gehen. Und dann findet man meistens heraus, dass die gnädigste Geschichte tatsächlich auch am nächsten an der Wahrheit dran war in der Regel. Weil die meisten Leute, wenn sie verletzend sind, vermeintlich das auch eher aus einer Unsicherheit heraus machen oder weil sie nicht achtsam waren oder das nicht mitbekommen haben.
Ja, das schreibst du ja auch schön in einem Kapitel, dass es halt oft so Sachen sind, die uns bei anderen irgendwie aufregen oder halt triggern, die aber bei uns selber einen Ursprung haben. Ne? Also Sachen, die wir selber, wo wir wissen, okay, da sind wir jetzt irgendwie nicht ganz rund innerlich, die stören uns dann bei anderen besonders. Ne? Ja. Irgendwie schlechte Eigenschaften, vermeintliche oder so. Ne? Das ist ja genau dieser Punkt und deshalb lohnt es sich ja doppelt, eigentlich erstmal freundlich auf andere zu gucken und mal zu überlegen, naja, vielleicht habe ich jetzt auch gerade irgendwie ein besonderes Thema damit und es ist halt gar nicht wirklich bösartig oder irgendwie boshaft gemeint.
Genau, und vor allem, und das ist, finde ich, nochmal so ein interessanter Twist, mit dem man auch experimentieren kann, das gar nicht zu machen, nur den anderen zuliebe, sondern vor allem mir selbst zuliebe, weil mir geht es ja schlecht. Je hässlicher die Geschichte ist, die ich mir über die andere Person erzähle, je hässlicher die Perspektive ist, die ich einnehme, desto schlechter geht es ja mir. Und wenn es mir gelingt, eine viel freundlichere Perspektive auf diese andere Person zu haben, vor allem, wenn ich sie nicht verändern kann, vor allem, wenn es mein Boss ist und ich sowieso jetzt erstmal mit dem zusammenhänge und ich habe mit dem schon gesprochen, dann leide ich ja selber umso mehr, je schlimmer die Horrorgeschichten sind, die ich mir über diese Person erzähle und was für ein schlechter Mensch das ist. Also nur mir selbst zuliebe macht es schon Sinn, die gnädigste Version zu erzählen. Gar nicht aus so einem Samariter-Ding heraus, sondern wirklich als absoluter Egoist macht es einfach Sinn, mir meinen Tag und meinen Verstand nicht selbst so zuzunebeln, indem ich mir diese maximal verurteilenden Geschichten über andere erzähle.
Ja, da braucht man natürlich auch ein bisschen Übung, um das zu merken, ne? Also wenn ich halt zu merken, Absolut. Das ist ja dieses Gedankenthema eben zu merken, okay, das ist jetzt eben ein Gedanke, der da kommt, aber ich kann ihn auch ziehen lassen oder ich kann ihn auch versuchen, anders zu denken und zu gucken, wie sich das anfühlt. Das ist eben diese Freiheit, die einfach schön ist, wenn man sie hat, aber ich glaube, ja, man muss es auch trainieren. Das kommt ja eben auch nicht von jetzt auf gleich, ne?
Wenn ich das Grundprinzip erkläre, gibt es eigentlich kaum jemanden, der, also wenn er mir zuhört und ich die Zeit habe und ich dann noch auf eine Frage eingehen kann, der da nicht zustimmen würde. Also zu sagen, ja, stimmt, ich erschaffe mir das schon selbst im Kopf und ja, stimmt. Aber das Thema ist es dann, und das merke ich bei mir selber ja auch immer wieder, dass dann wirklich sich zu erinnern, wenn man richtig sauer gerade ist, weil man so hintergangen wurde und weil... Und sich dann auch zu fragen, boah, könnte das auch in diesem Fall stimmen? Selbst in diesem Fall, wo ich gerade wirklich, wirklich richtig getriggert bin und so wütend bin. Und Weil dann kommt nämlich die Gefahr, ja, das stimmt schon alles, was du sagst. Nur in diesem Fall ist mein Chef wirklich ein Arschloch. Das ist die einzige Ausnahme. Und da verarscht uns dann wieder auch gern unser Denken und versucht da Ausnahmen zu machen, wo eigentlich keine sind. Wo wir feststellen, naja, im Endeffekt ist es dann doch auch in dem Fall wieder meine Geschichte. Und falls ein paar Leute jetzt gerade manchmal denken, ein paar in die Richtung, mir geht es jetzt nicht darum, Gewalt, ne, oder wenn jemand permanent jemanden schlägt, ne, das muss man jetzt nicht mit sich selber ausmachen. Das ist einfach dumm, dann da zu bleiben. Also, warum sollte ich mir das antun? Ne? Und auch da ist es wahrscheinlich nicht einfach, ich war noch nie in dieser Situation, zum Glück, aber auch da ist es nicht einfach, da rauszukommen. Aber es geht jetzt auf keinen Fall irgendwie darum, das zu rechtfertigen oder jetzt eine Schuldverschiebung zu machen, zu sagen, du bist für alles schuld, was dir passiert. Darum geht es überhaupt nicht. Nur es geht einfach darum, wie gehe ich mit der Situation um? Das ist jetzt passiert, wegen mir auch. Ich wurde einmal geschlagen. Und in dem Moment, wo das vorbei ist, kann ich mich selber fragen, was kann ich jetzt tun, damit ich mich nicht gedanklich für die nächsten 10 Jahre weiterschlage durch mein Denken und das wiederhole. Und da gibt es einfach verschiedene Methoden, um selber wieder, nicht um irgendein Verhalten zu rechtfertigen, sondern um selber ein besseres Leben wieder zu haben, mir den selbstgemachten Anteil, den ich in meinem Kopf noch oben drauf gelegt habe, auf den sowieso schon bestehenden Schmerz, den zu untersuchen, da mal andere Perspektiven einzunehmen. Da mein Lieblingstool, was ich auch im Coaching gern einsetze, ist die The Work von Byron Katie. Schreibe ich auch so eine kleine Anleitung in meinem 19. Kapitel, Konflikte flicken. Das ist ein schönes Tool, wirklich genau diese Gedanken, die wir über andere haben, spürbar zu hinterfragen. Nicht nur auf so einer rationalen Ebene, sondern das wirklich da meditativ mal reinzugehen und zu fühlen, wie wir an unseren Geschichten leiden, viel mehr als an den tatsächlichen Ereignissen. In 99% der Fälle, die wir so im Alltag erleben.
Ja, und das ist ja auch, wie gesagt, man muss trotzdem, sag ich mal, ein bisschen, also eine Bereitschaft mitbringen und auch ein bisschen Übung mitbringen, das so für sich dann auch einfach mal, wie du ja sagst, zu experimentieren, für sich mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, wenn ich mich eben, egal ob mir jetzt ein großes oder ein kleines Leid passiert ist, inwiefern ich halt unbedingt möchte, dass ich mich dann noch weiter fertig mache selber mit in Gedanken oder eben wie ich damit umgehen kann dann. Ein anderes Thema, was du ja auch sehr schön beschreibst, was ja eigentlich so ein bisschen auch das unterstützt, finde ich, ist ja dieses Kapitel zum Thema Anfängergeist. Also du nennst es, fang etwas mit dir an. Es ist ja so, dass viele Menschen, es gibt ja auch dieses Sprichwort, aller Anfang ist schwer. Warum ist denn aller Anfang eigentlich schwer? Das ist ja eigentlich erstmal was Cooles. Aber nur für uns nicht so in der westlichen Welt.
Ja, genau. Also ich glaube, da kommen ganz viele psychologische Geschichten zusammen und ist auch gar nicht so wichtig, glaube ich, das bis ins Letzte zu erörtern. Aber zum einen ist einfach dieses leidige Thema Komfortzone verlassen. Also etwas, wir sind halt Gewohnheitstierchen, das hat uns Jahrmillionen erfolgreich gemacht im Rennen auf dieser Erde. Und immer was Neues zu experimentieren, war einfach einen großen Teil der Menschheitsgeschichte mit dem möglichen Tod verbunden. Also wenn ich überlegt habe, ob ich das Mammut nicht irgendwie mit einer Steinschleuder erledigen kann, statt mit dem Speer wie bisher, dann war das ein gewagteres Experiment, als wenn ich morgens überlege, mal das Fahrrad zu nehmen, jetzt in dieser heutigen Zeit. Leider ist unser Gehirn noch zu einem großen Teil evolutionär auf der Mammutschiene hängen geblieben und deswegen braucht das erstmal eine Grundüberwindung, weil wir unserem kleinen Buchhalter da im Kopf erstmal davon überzeugen müssen, dass es in Ordnung ist und dass es nicht so schlimm ist, dass da was passieren kann. Das ist so dieses der eine Punkt und das andere ist schon, und da kommt vielleicht wieder kulturell auch noch mehr rein, dieses Fehler machen ist nach wie vor einfach nicht so besonders angesehen und auch sich verletzbar zeigen und mal in die Scheiße greifen und mal hinfallen, mal Dinge einfach nicht perfekt zu können. Wir gucken immer zu den Leuten hoch, die Sachen perfekt beherrschen. Den Musiker, die Frau mit dieser wunderschönen Stimme, der Sportler, der da Snowboard fährt. Und das sieht so elegant aus und das sieht so leicht aus. Und dann mache ich es selber und das sieht überhaupt nicht so aus. Und das ist aber eigentlich total schade, dass wir so die Profis vergöttern. Weil und dazu möchte ich auch so ein bisschen einladen, dass wir viel mehr auch Leute, wo wir sehen, das ist ein Anfänger, da ist jemand total schlecht in etwas. Das bedeutet ja, dass der damit angefangen hat oder dass er das macht, obwohl dass er total beim Tun ist und nicht zielfixiert ist oder sie, oder halt gerade erst angefangen hat. Also wir sollten eigentlich umso lauter applaudieren, wenn wir jemanden hören, wie er mit Leidenschaft singt, das vielleicht aber noch nicht so gut macht. Weil das heißt, diejenige hat was Mutiges gemacht, hat die Komfortzone verlassen, hat was Neues gemacht, hat es geschafft, sich aufzubringen und da viel mehr zu applaudieren, als nur bei denen es schon so extrem lässig aussieht.
Und ja, zumal wir ja dann wissen, dass der sich überwunden hat, ne? Das ist ja genau das.
Genau. Und das ist ja dann häufig auch so ein bisschen der Neid bei uns, dass wir sagen, ah, guck mal, ich würde mich nicht trauen, da mich jetzt so hinzustellen, wenn ich nur so singen könnte. Das wäre mir ja viel zu peinlich. Aber warum eigentlich? Warum ist auch, das finde ich sowieso ein spannendes Thema, warum gerade Singen so extrem schambesetzt ist. Also wenn man da jemanden schief singen hört, was das mit uns macht, auch mit Fremdscham und warum eigentlich? Ist doch auch nichts anderes als, wenn, weiß ich nicht, ich jongliere und mir fällt ein Ball runter, kann ich halt noch nicht perfekt jonglieren. So what?
Ja, stimmt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber stimmt.
Also es ist extrem schambesetzt. Dabei ist Singen, und das baue ich ja auch häufiger in meinen Vorträgen ein, und wenn dann 800 Leute im Raum zusammen was singen, die alle keinen Bock drauf hatten, also 80% bei so einer Businessveranstaltung, so einer Führungskräftetagung, wenn ich dann sage, wir singen was, da gucken die mich an und sagen, was? Ich habe weder ein Bier in der Hand, noch ist es irgendwie abends, ich kann mich nicht verstecken. Echte Scheißidee. Und dann nach meistens nur einer Zeile zusammen singen, ist das Strahlen so groß in den Augen, wie den ganzen Tag noch nicht. Da kann ich die schönsten Geschichten erzählen, mich auf den Kopf stellen. Wenn die gemeinsam singen, entsteht so eine Energie im Raum. Aber häufig trauen wir uns das nicht, das zu machen, weil wir halt Angst davor haben, schief zu singen, Angst zu haben, zu scheitern. Und da braucht es häufig einfach nur das Vertrauen, dass es in Ordnung ist, dass es auch in Ordnung ist zu scheitern. Und wenn jemand anderes dann komisch über uns denkt, kann uns das völlig egal sein. Der denkt sowieso oder die über uns, was sie will. Also wir haben da sowieso keinen Einfluss drauf. Und die sieht uns sowieso auch niemals so, wie wir sind, sondern die sieht uns immer so, wie sie ist. Ne? Also es gilt ja auch genau andersrum. Die sieht ihre eigenen Schwächen projiziert in uns rein. Vielleicht denkt sie aber auch, Mensch, das würde ich mich gerne auch trauen. Und sagt, Mensch, was ein mutiger Typ, dass der da jetzt singt. Obwohl ich selber dachte, die denkt jetzt bestimmt, ich bin blöd, weil ich mich das traue und peinlich. Und sich davon mehr loszulassen, und das geht auch über Experimentieren, viele kleine Mutproben einfach mal zu machen, anzufangen, zu gucken, was Freude bereitet, zu experimentieren und darüber auch mal so Glaubenssätze in Frage zu stellen.
Ja.
Also, weil das ist ja dann wieder der Nebeneffekt von diesen Gedanken, wie du ja gerade auch schön übergeleitet hast. Es gibt Menschen, die nehmen den Gedanken vom Kindergarten bis ins Grab, ich bin unmusikalisch. Und wenn du denen sagst, aber probier doch mal, dann sagen die, nee, ich bin total unmusikalisch. Ja, weil du in der Grundschule an der Flöte keinen Spaß hattest oder was. Oder auch die Eltern, das höre ich auch gerne immer, die dann ihre Kinder in die Schule, in die Musikschule schicken, weil sie sagen, ich wünschte, meine Eltern hätten das gemacht. Ja, dann mach's doch einfach jetzt. Also warum, du kannst dir doch nicht dein Leben lang die Geschichte erzählen. Hätten meine Eltern mich damals in die Musikschule, ja, vielleicht hättest du dann jegliche Freude an Musik verloren. Mach doch einfach jetzt. Probier doch einfach mal.
Das ist ja genau auch, das ist ja total schön, weil das ist ja auch so ein bisschen das, was du hier als diesen Mandala-Effekt beschreibst. Oder ich finde, das spielt da irgendwie rein, dass wir halt alle so uns begrenzende, limitierende Muster auch haben. Und da ist ja auch so ein, das kann ja auch so ein Satz sein wie, ich bin unmusikalisch. Und du empfiehlst ja auch, solche Muster natürlich erstmal rauszufiltern, klar. Aber dann eben auch sich so Sätze zu sagen, wenn man es denn schon tun möchte oder muss, dass man sagt, okay, in mir ist irgendwas. Also vielleicht ist es eine Art von Unmusikalität oder, ne? Aber eben, ich bin das nicht vollkommen, sondern das ist halt eventuell ein Teil, aber dem kann ich mich ja auch nochmal zuwenden. Das fand ich auch total spannend.
Vermutlich wäre das dahinterliegende Muster sogar, weil also Musikalität ja fast sogar schon in so ein Verhaltensrichtung, die vermutlich, also eine von vielen dahinterliegenden Mustern wäre wahrscheinlich der Perfektionismus. Dass der halt die große Schwierigkeit, etwas zu tun und festzustellen, ich kann das noch nicht.
Ja,
ich kann das auch nicht kontrollieren. Und ich sehe auch gerade gar nicht den Lernfortschritt direkt. Und ich kann mir das auch nicht in eine Excel-Tabelle reinschreiben. und ich kann das auch nicht messen, ob ich jetzt besser geworden bin, so richtig, vielleicht sofort. Und dann aber gibt es nämlich auch Menschen, die sagen, ich bin zu perfektionistisch, um Musik anzufangen. Und gerade da würde ich dann sagen, naja, es gibt aber schon auch Teile in dir, die sind extrem unperfektionistisch. Guck doch mal da, finde mal 3 Beispiele in deinem Leben, wo du sehr unperfektionistisch warst, wo du einfach gemacht hast, wo du ein Ding mit Freude gegen die Wand gefahren hast, wo du vielleicht auch aus Versehen mal nicht perfektionistisch warst, schludrig warst. Und dann kannst du wieder aufhören, dich nicht nur mit deinen Gedanken nicht so sehr zu identifizieren, sondern auch mit deinen Mustern dich nicht so zu identifizieren und zu sagen, genau wie du sagst, ein Teil in mir ist unperfektionistisch, das ist okay und ich mache es jetzt trotzdem.
Ja, und dann könnten wir ja alle wieder mal, um beim Anfängergeist zu bleiben, mit Dingen mal anfangen und feststellen vielleicht, oh Wunder, vielleicht kann ich nicht Blockflöte spielen, aber ich kann vielleicht doch ganz passabel singen oder so, ne? Es
genau.
eröffnet
oder,
ja auch immer Möglichkeiten.
Rhythmus. Ja, also wenn man gar kein Tongefühl hat, vielleicht liegt einem Trommeln, vielleicht irgendein Schlaginstrument, ja. vielleicht. Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Das Gleiche mit dem Sport. Nee, ich bin total unsportlich. Joggen ist nichts für mich. Also wäre Joggen die einzige, ich habe das Gefühl für viele Leute im Kopf, ist Joggen so die einzige Form, sich zu bewegen. Also allein einen längeren Spaziergang am Tag zu machen, ist schon so super fürs Herz-Kreislauf-System. Aber auch irgendwelche YouTube-Aerobic-Tutorials, wenn einem Joggen zu langweilig ist. Oder Treppenläufe oder Fahrradfahren. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Aber da sind wir dann wieder so in unseren Mustern gefangen, unterliegen dem Mandala-Effekt, weil wir denken, es gibt halt nur diese eine Art, das zu machen, oder die habe ich mal probiert, einmal, und deswegen schließe ich jetzt auf alle anderen Variationen davon, dass das nichts für mich ist. Und verpasse dadurch vielleicht total schöne Betätigungsfelder, in denen ich easy in den Flow komme, in denen ich easy in Präsenz sein kann.
Genau, und das sagst du ja, ist ja auch überhaupt, wo du das gerade ansprichst mit dem Flow, nur da können wir ja auch wirklich glücklich sein. Das ist ja, und du schreibst ja auch, wir sind ja auch effektiver, wenn wir wirklich im Moment sind und in einer Tätigkeit dann eben auch aufgehen. Ne? Und du sagst ja auch, man muss dazu Pausen einplanen, also nach jeder konzentrierten Tätigkeit auch wirklich eine Pause einplanen. Das fand ich auch total spannend, weil man denkt ja immer so, ja okay, dann acker ich da irgendwie durch und dann wird das schon funktionieren. Aber das ist ja nicht so.
Das ist ja, auch also nicht gut. Ich glaube, das ist auch wieder was, wo wir uns irgendwie so rein begeistert haben, so aus einer Idee heraus, gerade so in so unserem deutschen Fleiß und so der Chef, der als Erster ins Büro kommt und als Letzter geht und auch keine Mittagspause macht und auch die Mittagspause verbindet mit einem Meeting und dann sitzen da alle mit ihren Salat to go im Meetingraum und ziehen sich noch irgendwelche Zahlen rein und denken, das ist jetzt irgendwie das Leben oder darum geht's. Also und ich frage mich immer, wofür? Also und ich frage mich auch, ist es wirklich der beste Mann oder die beste Frau als Chef und Chefin, wenn die wirklich so lange arbeiten muss, um ihre Arbeit hinzubekommen? Also ist das wirklich so ein gutes Zeichen oder können wir das nicht auch mal umdenken? Wenn die wirklich arbeitet, ja, also muss das so sein? Muss vor allem das dann vorzuleben? Und da so ein Wettrennen rauszumachen, wer schafft es, weniger Pausen zu machen und mehr Stunden am Tag durchzuarbeiten? Und die Hypothese wäre, und auch das darf wieder jeder für sich überprüfen, aber auch da gibt es natürlich ein paar Studien, die in diese Richtung deuten, ist, dass wir sogar mehr schaffen, also mehr Output generieren innerhalb von, sagen wir mal, 8 Stunden, wenn wir immer wieder Pausen machen, wenn wir immer wieder unser Gehirn ruhen lassen, wenn wir immer mal wieder nicht auf den Bildschirm gucken, wenn wir mal spazieren gehen zwischendurch, wenn wir vielleicht mal die Jonglierbälle dabei haben, wenn wir das mit dem Anfang noch verbinden wollen. Und einfach ich habe diese 52-17 vorgeschlagen, auch aufgrund von einer Studie, wo man das so rausgefunden hat, dass das ein guter Ratio ist. Aber da kann man selber gucken, wenn es eine Stunde ist und dann 15 Minuten ist auch super. Aber dass man so ein bisschen drauf guckt und sich fragt, okay, ich bin 8 Stunden hier und ich habe nur eine Mittagspause von 20 Minuten gemacht, dann mal zu experimentieren und zu gucken, was macht das mit mir, wenn ich 4-5 Mal eine Pause mache und vielleicht mittags sogar eine etwas längere Pause, und zwar um den Tag zum einen mehr zu genießen, nicht irgendwo anzukommen, sondern mehr die Reise zu genießen, da haben wir jetzt ja auch schon mehrfach drüber gesprochen, auch mehr den Moment leben zu können überhaupt, weil was ja häufig passiert, wenn wir versuchen, so durchzutackern, vor allem wenn wir irgendwie am Laptop, weiß ich nicht, in Konzepte arbeiten müssen oder irgendwas, was ja passiert nach in etwa einer Stunde, dass wir dann vielleicht noch eine Stunde extrem konzentriert arbeiten, wenn wir extrem im Tunnel sind, dann vielleicht auch mal anderthalb, aber dann irgendwann fängt dann die Konzentration an nachzulassen und dann habe ich parallel Facebook offen und dann switche ich hin und zurück und dann gucke ich vielleicht, wie die Wettervorhersage ist oder was die neuesten RKI-Zahlen auf Spiegel Online eigentlich sagen. Und dann switche ich die ganze Zeit hin und her und bin eigentlich nie genau bei dem, was ich machen will, weil auf Facebook rumhängen ist ja in Ordnung, wenn ich zu 100% gerade einmal kurz gucken will, was meine Freunde sagen. Und dann sage ich, jetzt mache ich 5 Minuten Facebook, weil ich Lust darauf habe oder 10 Minuten. Und dann reicht es mir aber auch wieder. Aber wenn wir halt unserem Gehirn nie Pausen gönnen, dann passiert es, dass wir halt so hin und her switchen, weil wir uns auch nicht mehr konzentrieren können, gar nicht mehr die Ressourcen haben. Und das fühlt sich häufig wahnsinnig unzufrieden an, weil wir wollen ja eigentlich arbeiten, machen das aber nur mit 50% der Leistung. Das führt dann dazu, dass wir vermutlich am Ende des Tages auch nicht unbedingt kreativer waren, mehr geschafft haben, nicht mehr zufrieden waren, haben aber das Gefühl, aber wenigstens habe ich 8 Stunden richtig am Schreibtisch gesessen und keine Pause gemacht, habe 15 Schritte auf der Fitbit-Uhr, weil ich einmal zur Kaffeemaschine und zurückgelaufen bin. Nie die frische Luft gesehen, bin dann vom Büro direkt ins Auto und nach Hause und von da auf die Couch, weil ich auch gar nichts mehr kann abends, weil ich sowas von einem Eimer bin, weil ich habe hier durchgearbeitet und dann schaffe ich nichts mehr, außer vielleicht gerade noch zu entscheiden, welche Netflix-Serie ich heute weiter gucke. Und das machen wir dann immer in der Idee, dass uns das irgendwo dann hinbringt, wo dann irgendwann vielleicht das Glück kommt und wenn wir dann in dem Moment, wo wir auf unser eigenes Buch gucken, feststellen, dass es das auch nicht war, dann kann es sein, dass es ein sehr trauriger Moment ist.
Ja, und dann kann das sein, dass vor lauter Ackerei das Leben mit allen Möglichkeiten, die sich vielleicht rechts und links geboten hätten, an uns vorüberzieht, während wir halt fix und fertig sind. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem dabei. Und wenn du sagst, mit den Pausen, also wie machst du das persönlich jetzt, wenn du merkst, okay, du bist vielleicht jetzt einfach doch ein bisschen zu arg mit drin und wie entspannst du dich oder was hast du für Achtsamkeitsübungen oder Momente, wie genießt du die und gestaltest du die, wenn du sagst, okay, jetzt fahre ich mal bewusst runter eine Viertelstunde?
Ja, also da habe ich ganz viele unterschiedliche Sachen und ein paar habe ich auch, weil es mir einfach leichter fällt, so als Routine eingebaut. Gerade bei Dingen, wo ich weiß, die tun mir einfach gut, da muss ich nicht viel drüber nachdenken. Wenn ich morgens aufstehe, gehe ich nach dem Zähneputzen auf die Yogamatte und dann steht der Flow nicht zu 100% fest und die Anzahl auch nicht. Das können mal 5 Minuten sein, einfach nur einmal kurz durchmobilisieren. Mal sind Liegestütze dabei, mal nicht, mal eine halbe Stunde. Und aktuell mache ich danach dann immer noch so eine Atmungsmeditation auf Wim Hof Basis. Das sind so 20 Minuten, so ganz bewusstes, tiefes Atmen. Das gibt mir auch eine wahnsinnig tolle Energie, um in den Tag zu starten. Also das ist so mein Morgenritual und ich meditiere eigentlich vorm Schlafengehen, um dann richtig runterzukommen. Gerade wenn auch wieder viel los war an so einem Tag, dann meinem Gedanken, dass die nicht unbedingt mit in den Schlaf gehen, finde ich dann immer ganz angenehm, die dann in der Meditation wüten zu lassen und beobachten und wieder ziehen zu lassen. Das sind so feste Rituale und eigentlich auch immer Spaziergänge. Ich mache auch Teil meiner Arbeit bewusst im Gehen. Also mache zum Beispiel, habe ich immer relativ viele Instagram-Nachrichten, wenn ich so Stories aufnehme oder irgendwelchen Input mache. Und entweder, wenn ich einen Text schicken will, dann diktiere ich den beim Gehen oder schicke Sprachnachrichten, höre mir Sprachnachrichten an, um auf Fragen einzugehen. Oder wenn es ein Telefonat zu erledigen gibt, dann versuche ich das auch häufig im Gehen zu machen, dass ich generell über den Tag auch verschiedene Modi des Arbeitens immer habe. Das bringt mich auch schon weiter und manchmal gehe ich auch einfach nur spazieren, weil ich Lust habe, auch jetzt ist einfach schön, mich zu bewegen. Oder mache eine Atemübung tagsüber oder für mich ist Musik machen auch ganz schöne Möglichkeit. Ich habe gerade neu auch auf Instagram die letzten Tage schon ein bisschen alles zugepostet mit meiner Handpan, was so ein sehr schönes intuitives Trommelinstrument ist, was meine neue Anfängerangelegenheit ist, wo ich natürlich ganz viel profitieren kann von all den anderen Musikinstrumenten, die ich so in meinem Leben schon mal gelernt habe. Das ist ja übrigens ein schöner Nebeneffekt am Anfang. Je mehr Dinge ich mal angefangen habe, desto leichter, desto weniger schwer ist dann auch der Anfang. Ja. Also wenn jetzt die Handpan mein allererstes Musikinstrument gewesen wäre, dann wären so die ersten Schläge, hätte ich erstmal, was ist Rhythmus, wie was mache ich mit meinen Fingern, was klingt. Aber dadurch, dass ich irgendwie schon Bass, Gitarre, Klavier spielen kann, zahlt das alles darauf ein. Und wenn ich schon 4, 5 Sportarten kann und dann fange ich noch eine 6. an oder ich spreche schon 3 Sprachen und dann mache ich die 4., ist der Anfang auch gar nicht mehr so schwer. Also je mehr wir mit Dingen anfangen, desto weniger schwer wird auch der Anfang bei neuen Dingen, weil dann schon irgendwelche Pfade angelegt sind im Gehirn. Aber das sollte wieder nicht zu einem neuen Umzug führen. Ich fange jetzt viele Dinge an, damit ich dann in Zukunft leichter Dinge lernen kann. Dazu würde ich jetzt nicht unbedingt motivieren sollen. Und es sollte ja auch nur um die Freude am Anfang gehen und nicht darum, ich glaube, das ist hoffentlich auch schon klar geworden jetzt im Podcast, dass das irgendwie erstrebenswert ist, besonders viele Dinge zu beherrschen oder so ein Tausendsassa zu sein. Wenn man da keinen Spaß dran hat, sollte man es auch nicht unbedingt auf Teufel komm raus, da sich jetzt dann dazu zwingen. Aber so hin und wieder sich mal rauszupuschen, auch aus dem gewohnten Denken, dazu möchte ich doch begeistern.
Ja, und ich glaube, es ist ja eben einfach schon, es geht ja nicht darum, wie leicht es mir dann fällt, also die Tätigkeit als solche, sondern es ist ja schon so, dass du dein Hirn auch trainierst, weil es einfach feststellt, oh, okay, ich fange jetzt mit der 6. Sache an und bei den 5 davor ist mir jetzt kein Säbelzahntiger an die Kehle gesprungen. Deshalb wird es wahrscheinlich unter Umständen das Anfangen als solches gar nicht so gefährlich sein. Also das ist ja so auch daneben der Lerneffekt, den man dann halt hat.
Genau, das Gewohnheiten brechen zur Gewohnheit zu machen.
Ja,
also
genau.
Das, und die Erfahrung, also und ich glaube schon, dass das auch mutiger macht oder freier. Also weil es braucht dann gar nicht mehr so viel Mut, weil die Angst weggeht.
Ja.
Je häufiger ich mir das erlaube, in kleinen Schritten, immer mal wieder mal, das ist, finde ich, auch ein schönes Experiment, was jeder und jede mal so machen kann, immer mal so kleine Mutproben einzubauen. Also nicht nur Sachen anzufangen, die keinen Mut brauchen, sondern auch mal irgendwie sozial auffälliges Verhalten einfach mal an den Tag zu legen. Also ohne jetzt andere damit zu stören, aber einfach mal im Supermarkt zu tanzen oder aus dem Nichts raus einfach mal so einen kurzen Schrei abzulassen vom Balkon runter oder mal zu jodeln im Park, der voll ist. Einfach mal gucken, was das mit einem macht. Gerade bei so Dingen, wo die Konsequenzen zero sind. Trotzdem versucht uns ja wieder unser Kopf davon zu überzeugen, dass unser Leben auf dem Spiel steht, wenn wir jetzt hier jodeln in einem Park. Gerade sind die Parks sehr voll. Also es ist eine absolut Corona-konforme Mutprobe. Bisschen Abstand, weil viele Aerosole beim Jodeln. Aber wenn die Schussbahn frei ist, einfach mal losjodeln und auch mal beobachten, was passiert da in mir? Woher kommt diese Angst? Wie sinnvoll ist dieser Schutzmechanismus in mir, der mich davor zurückhält? Was ist wirklich das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich jetzt hier losjodel? Vermutlich werde ich nicht festgenommen. Es kennt mich noch nicht mal irgendjemand. Also, und dann, wenn ich dann feststelle, das macht ja gerade überhaupt gar keinen Sinn. Und das, wie du gerade gesagt hast, und dann merke ich mir vielleicht fürs nächste Mal, wenn ich in einem Meeting mich nicht traue, was zu sagen, was mir eigentlich auf dem Herzen liegt, wo ich sage, eigentlich muss das jetzt mal angesprochen werden. Eigentlich bin ich einfach mal aufzustehen und sagen, bin ich der Einzige, der dieses Meeting für völlig überbewertet. Der denkt, wir vergeuden hier alle unsere Zeit. Bin ich der Einzige? Wenn ja, okay, dann setze ich mich wieder hin und versuche und gebe alles, das dem hier Sinn zu geben. Aber wenn es noch ein paar andere im Raum gibt, können wir vielleicht ja mal drüber nachdenken, ob wir nicht in Zukunft nur eine halbe Stunde machen oder ich einfach nicht dabei bin. Und dann läuft ja der gleiche Mechanismus ab wie beim Jodeln im Park. Aber vielleicht gelingt es mir dann eher, aufzustehen und das zu sagen, weil im Park habe ich auch festgestellt, beim Jodeln, es hat vielleicht sogar jemand mitgejodelt, das ist mir mal passiert. Das ist total, ich auch nicht mitgerechnet. Und niemand hat gerufen, ey, hör auf mit der Scheiße, was soll das, was spießt sich hier so auf, was ja die Hochrechnungen wären. Die Hochrechnungen unseres Gehirns sind meistens so viel schlimmer als das, was wirklich passiert. Und selbst wenn es dann passiert, ist es auch nicht schlimm, also weil, ja, was ist wirklich das, was sich dann daraus ergibt? Und dann können wir halt, wenn mal Konsequenzen dran sind, es aber uns eigentlich wichtig ist, dann haben wir vielleicht wieder mehr dann den Mut auch zur Verfügung, wenn wir das eben üben, wenn wir Mutproben machen, wenn wir den Anfängergeist kultivieren, wenn wir einfach offen und ehrlich aufstehen und vom Herzen wegreden. In den allermeisten Fällen gibt das nur Respekt und Anerkennung und die Leute sagen sogar, wow, der ist oder die ist ja mutig. Das traut er sich jetzt zu sagen, egal ob es jetzt halt sowas ist, wenn es halt nicht anklagend ist. Ne? Ja. Also in dem Moment, wo ich es anderen, weil ich mir ist ja bewusst, wenn ich wirklich weiß, dass meine Gedanken auch bescheuert sind und dass ich ja an meiner Perspektive leide, ist mir ja bewusst, dass mein Gefühl, dass das Meeting unnötig ist, erstmal nur meine Wahrheit ist. Mhm. Das kann sein, dass alle anderen Menschen in diesem Raum gerade denken, das ist das wichtigste Meeting des Jahres und ich sitze drin und denke, das ist bescheuert. Und das heißt ja aber nicht, dass irgendeiner mehr oder weniger Recht hat. Und deswegen ist es so wichtig, offen, ohne zu verurteilen, einfach über die eigene Perspektive zu reden. Weil wir gehen häufig davon aus, das müssen die anderen doch auch sehen, dass wir hier unsere Zeit verschwenden. Das ist doch so. Nur weil das mir klar ist, heißt das nicht, dass die anderen das auch so sehen. Es kann sogar sein, dass sie das genaue Gegenteil wahrnehmen. Und deswegen ist Kommunikation so wichtig und die wiederum braucht häufig Mut und so schließt sich der Kreis.
Ja, ist so. Und üben, üben, üben. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage. Du hast ja schon gesagt, dein Vater hat dich sehr beeinflusst, aber hast du noch vielleicht, ich sag mal so, drei Menschen oder Bücher, wo du sagst, okay, die haben dich wirklich geprägt und inspiriert auf deinem Weg?
Ja. Mein Dad, gerne mal Christo Quiske, der war, den habe ich auch motiviert, nochmal mit 79,5 auf die Gedankentankenbühne zu gehen. Das heißt, der hat einen schönen 20-minütigen Vortrag, gibt es bei YouTube. Wenn man Christo Quiske eingibt, dann kommt das schon. Dieser Frechdachs knackt auch einfach fast die 100.000 jetzt mit seinem Video. Ich knapse irgendwo bei 40.000 rum und der macht einfach die 100.000 jetzt fast voll, aber. Ja, völlig zu Recht, richtig geiler Vortrag, den er da hat und einfach so, ja, so toll. Also wenn man mal einen 79-Jährigen auf der Bühne abperformen sehen will, der irgendwie cool auch über die Themen redet, über die wir heute gesprochen haben, auf seine Art und Weise, total schön und für mich natürlich ja, Lebensinspiration und extrem schön im Austausch. Also wirklich in die Themen tief zu gehen und die wirklich von allen Seiten zu beleuchten, da empfehle ich auch wirklich nur jedem und jeder, die Lust haben, in diesen Themen noch klarer zu werden, irgendeine Person zu finden, ob es im Freundeskreis ist oder dann halt eben irgendwo mentormäßig, mit dem man sich wirklich austauschen kann über die Themen, wo man einfach den Alltag besprechen kann aus dieser Perspektive, weil das macht wirklich den Unterschied. Für mich zumindest kann ich das sagen. Mhm. Also das ist wunderbar. Wie gesagt, Byron Katie. Irgendwie sind nur sehr alte Menschen, das ist irgendwie bedenklich. Ich selbst in meinen 34 und sage, hört nicht mir zu, hört den Leuten über 80 zu. Ja, aber Byron Katie auch, ich glaube 83 oder Ende 70, bei der war ich vor anderthalb Jahren auf einem Seminar 10 Tage und die mit Ende 70, ein Wahnsinn, was für eine Power diese Frau hat. Extrem inspirierend. Gerne auch einfach mal auf YouTube. Loving What Is oder Lieben Was Ist auf Deutsch ist auch ein tolles Buch und ihre Methode ist fantastisch, um wirklich tief einzusteigen, hat ja auch schon mal erwähnt. Deswegen ist für mich ja auch beim Coaching mit das wichtigste Tool, weil es einfach ja für mich ein absoluter Game Changer ist. Und jetzt gerade einfach, weil es so im aktuell in... ich nehme noch einen Jungen. So, ich wollte noch Wim Hof sagen, aber der ist auch schon 60. Das kann ich jetzt echt nicht bringen. Was mich wirklich dieses Jahr noch extrem bewegt hat als Buch, geht dann auch nochmal in eine andere Richtung, ist Im Grunde gut von Rutger Bregman. Und das ist so ein junger Holländer, der Geschichtswissenschaftler, der so all die Mythen und all die alten Studien, die belegen wollten, dass der Mensch im Grunde schlecht ist, so die Hawthorne-Experimente, die Prisoners-Experimente und so weiter, oder wo so die Frau auf öffentlichem Platz erstochen wurde und alle haben zugeguckt und keiner hat was gemacht und so. Und der nimmt die alle und dreht die um und zeigt, wie diese Studien völlig falsch waren und einfach ein völlig falsches Menschenbild zeichnet und hat so viele hoffnungsmachende Botschaften in diesem Buch im Grunde gut drin, die das spiegeln, was nämlich die meisten von uns auch eigentlich irgendwo tief drinnen auch spüren. Wir haben zwar das Gefühl, wir müssen denken, dass die Menschen im Grunde egoistisch sind und wenn man sie lässt, dann fallen sie sich übereinander her und schlagen sich die Köpfe ein. Aber er legt ganz schön dar, wie die schlechten Menschen das eigentlich nur eine Verwirrung ist und ein Abkommen vom eigentlichen, der eigentlichen Natur des Menschen. Und es macht wahnsinnig Hoffnung, gerade in der jetzigen Zeit, wenn man sich so diese verschiedenen Lager anguckt, die es so gibt in Bezug auf Corona, die nicht miteinander reden und nur noch fluchen. Und da, um sich nochmal zu erden und sich dran zu erinnern, es gibt die Menschen, es gibt verwirrte Menschen, es gibt wütende Menschen, es gibt auch, wenn man den noch amtierenden amerikanischen Präsident anguckt, sicherlich auch ein paar echt verlorene Menschen. Aber im Grunde sind wir eigentlich gut. Und das ist eine total schöne Botschaft, die er sehr anschaulich rüberbringt.
Und das sagst du ja auch selber, dass wir ein bisschen mehr alle zum Wir müssen. Und ich finde, das war doch ein ganz wunderbares Schlusswort an der Stelle. Bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei dir, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast zu deinem Buch und zu sehr wichtigen und spannenden Fragen und Antworten, finde ich. Also ganz herzlichen Dank, Leander, für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für deine Gesprächsführung und deine Gedanken dazu. Das fand ich sehr schön und du hast das sehr schön gelenkt, finde ich. Also ich hatte auch eine echt gute Zeit.
Dankeschön.